grüezi miteinander, da ist Zürich Plausch 2000 Factory. Wir berichten wieder mal über die Situation an der Helmutstrasse.
Zwischen dem 11. und dem 15. Februar anlässlich einem Prozessanfang gegen Ingrid Strobel.
Jugoslawien. Der Anlass zu diesem zweistündigen Beitrag Jugoslawien wurde, wie in allen anderen Medien auch, von den aktuellen Ereignissen in Jugoslawien bestimmt.
Lora Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.
Radio Lora 104,5 MHz. Ihr hört nachfolgend eine weitere Dokumentationssendung zu den vergangenen vier Zürcher Gass- und Drogenwochen, die unter dem Titel Casa Nostra gestanden sind. Am 7. Juni hat im Rahmen von Casa Nostra eine Podiumsveranstaltung stattgefunden unter dem Titel «Sozialkilbi». Als Podium zum Schlamassel von der Zürcher Drogenpolitik ist diese Veranstaltung angekündigt worden. Und ich lese jetzt aus dem Ankündigungstext von den Organisatoren und Organisatorinnen vor. Während die Drogenpolitik mit inquisitorischen Zügen starrsinnig im Mittelalter verharrt, rast die Drogenchemie ungebremst durch vermintes Gelände, ist AIDS zu einem sehr leisen Gespenst geworden, im Stillen wirkt es am effizientesten, nimmt die Verwaltung der anfallenden Störfälle, Akteure und Probleme immer groteskere Formen an. Der aufgeblähte Repressionsapparat von Justiz, Polizei, Medizin und Sozialbereich hat bisher nur dazu geführt, dass immer mehr Leute zu harten Drogen greifen, die Verelendung immer stärker wird, der AIDS-Infektionsgrad wächst und wächst, die Gefängnisse permanent mit Drogenkonsumentinnen überfüllt sind und dass die Therapieeinrichtungen zu einem Spielball der Justiz verkommen. Diese und weitere Fragen greift das Podium auf und versucht gemeinsam mit dem Publikum Perspektiven zu diskutieren, wie eine andere Drogenpolitik aussehen könnte, die sich an den Bedürfnissen der Drogenkonsumentinnen orientiert. Soweit aus dem Papier. Vorgängig muss festgestellt werden, um vielleicht Erwartungen richtig zu stellen, dass an dem Podium nicht einfach die gängige Kontroverse und Konfrontation zwischen der Position von der gegenwärtig herrschenden Repression gegen Drogengebraucherinnen und Gebraucher einerseits und andererseits der fortschrittlichen Position vom repressionsfreien Drogengebrauch oder gar der absoluten Drogenfreigabe gesucht worden ist. So kontroverse, beispielsweise zwischen Stadtrat Nick und André Seidenberg, führt zwar immer dazu, dass der Behördenvertreter sich zwischen Verständnisbekundigungen und der Verteidigung von durchgeführten Massnahmen ins Abseits verrennt oder sich gar für blöd verkaufen muss, führt aber auch dazu, dass am Schluss von so Auseinandersetzungen immer wieder das betrübliche Fazit gezogen werden muss, dass die einen lenken und die anderen denken. Vielmehr ist es an dem Podium um kontroverse Standpunkte zur Drogenpolitik innerhalb der Fortschrittlichen und oder Linken gegangen. Und auch da ist ja sehr vieles unklar. Denn auch in diesen fortschrittlichen linken Vorstellungen von Drogenpolitik überlagern sich mehrere Spannungsfelder und in der folgenden Sendung kommt dann auch einiges davon zur Sprache. Da ist einerseits der Vorschlag von der Entpolitisierung von der ganzen Frage, der Vorschlag für Soforthilfe für die Betroffenen und auf der anderen Seite die Position, dass ein gesellschaftspolitischer und allenfalls ökonomischer Konflikt nicht isoliert gesehen und gelöst werden kann. Ein anderes Spannungsfeld ist hier der Vorschlag von der Medizinalisierung des Drogenproblems gegenüber am Misstrauen dem medizinischen, technischen Menschenverwaltungsapparat gegenüber. Ein drittes Spannungsfeld ist die absolute Liberalisierung von jeglichem Drogenkonsum gegen das linke Ideal von der Suchtfreiheit, also Autonomie in der Wahl von der Drogen gegen das Ideal von der Persönlichkeitsautonomie. Da in diesem Zusammenhang das Spannungsfeld von der Idealisierung vom Rausch, vom Drogenkonsum und von den Abhängigen gegen das politische Abschreiben vom Lumpenproletariat. Auch das Spannungsfeld zwischen einer möglichst breiten Allianzbildung von links bis in Gewerbekreise hinein gegenüber einer klaren Frontenbildung ist zur Sprache gekommen. Und nicht zuletzt auch das Spannungsfeld zwischen Sozialhilfe, staatlicher Sozialhilfe und Selbsthilfe ist das Thema gewesen. Da haben sich die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer aber elegant aus der Affäre gezogen. Selbstkritik als Vorwegnahme von der Kritik nimmt die Kritik oft Schärfe, macht, dass man auch mit schlechtem Gewissen dabei kann bleiben, weiter kann davon partizipieren. Nach dem nächsten Musikstück Heaven von den Talking Heads mit anschliessender Übersetzung. Das Stück hat auch die Veranstaltung eingeleitet, wird dann das Podium vorgestellt und die Veranstaltung die Sozialkilbe in grösseren Ausschnitt dokumentiert.
We'll be right back. das Lied, das wir vorher gehört haben, das ist nicht zufälligerweise gelaufen. Ich könnte es denen, die es nicht verstanden haben, sonst nicht so deutlich sein, schnell übersetzen. Es heisst Heaven, Himmel. Alle wollen in die gleiche Bar rein. Die Bar heisst Himmel. Die Band im Himmel spielt mein Lieblingslied. Sie spielen es gerade nochmal. Sie spielen es die ganze Nacht lang. Es gibt eine Party. All sind dort. Und alle gehen genau zur gleichen Zeit wieder heim. Man kann sich kaum vorstellen, dass überhaupt nichts so aufregend sein könnte und so viel Spass machen könnte. Der Himmel ist ein Platz. Ein Platz, wo nie etwas passiert. Der Himmel ist ein Platz, wo nie etwas passiert. Wenn der Kuss vorbei ist, fängt er wieder an. Du wirst keinen Unterschied feststellen. Es wird genau der gleiche sein. Der Himmel ist ein Platz. Ein Platz, wo nie irgendetwas passiert. Der Himmel ist ein Platz, wo nie etwas passiert. Der Himmel ist ein Platz, wo nie etwas passiert.
Das mal die Stimme vom Ursen, der das Podium geleitet hat. Der Ursen ist Mitarbeiter von der Auffangstation Tiefenbrunnen. Teilgenommen an diesem Podium haben unter anderem auch noch folgende Leute. Die Ivana Dubski, sie arbeitet ebenfalls in der Auffangstation Tiefenbrunnen. Dann Cornelia Kranich, sie ist Anwältin. Der André Siedenberg, er ist Arzt. Dann der Theo Bünzli, Gassenarbeiter, und der Zwei Guggenheim, der den Stand der Psychiater vertreten hat.
Ich habe allen Teilnehmern einen Brief geschrieben, wo ich einen Folgendes geschrieben habe: könntest du deine Einschätzung der Rollen, welche Ideologien, Theorien und Praktiken deines Berufsfeldes in der Drogenpolitik spielten und spielen in einem kurzen Referat am Anfang des Podiums erläutern. Und ich möchte jetzt Diana Dubski bitten, dass sie probiert, darauf eine Antwort zu geben.
Als ich die Frage vom Urs gelesen habe, bin ich wirklich ratlos gewesen. Zuerst habe ich mich fragen, wer und was gehört eigentlich zu meinem Berufsfeld?
Das geht nicht mehr.
Weißt du? Ich habe mich dann entschieden, dass ich zu den in der Drogenhilfe Schaffenden am besten gehörte, also zu allen ausgebildeten oder unausgebildeten Leuten, die mit Drogenabhängigen arbeiten, also Gassenarbeiter, Therapeutinnen und so weiter. Zu der Geschichte. Schon vor und während der Revision des Betäubungsmittelgesetzes haben sogenannte Drogenfachleute, die zum Teil aus meinem Berufsfeld stammen, Theorien aufgestellt. Theorien über die Sucht, über das Suchtverhalten, über die Charaktereigenschaften, sprich Menschenbilder der Drogengebraucherinnen aufgestellt. Theorien darüber, wie Süchtige sind und dementsprechend, wie sie zu behandeln sind. Auf diesen Theorien basiert zum Teil die heutige Drogenpolitik, Drogenarbeit, aber auch die Praxis der Polizei. Speziell erwähnungswert, denke ich, sind das sogenannte Clean Dogma und die Leidensdrucktheorie. Die Leidensdrucktheorie sagt verkürzt, wenn das Leiden von der Drogenabhängigen steigt, steigt auch die Bereitschaft oder Motivation, die Sucht aufzugeben. Somit legitimiert die Leidensdrucktheorie fast jedes Vorgehen gegen die Drogengebraucherinnen. Es geschieht ja alles zu ihrem Wohl. Durch äußeren Druck soll die Motivation für den Ausstieg aus dem Drogenkonsum wachsen. Zum Clean Dogma. Im Extremen heisst das, das lebenslängliche Lossagen von allen suchtmachenden Genussmitteln in einer etwas abgeschwächteren Form von bestimmten Stoffen. Dem Grund liegt zu einem Dämonisierung der Drogen. Dem Stoff werden teuflische Eigenschaften zugeschrieben. Der Stoff an und für sich unterjocht Menschen. Zum anderen die Annahme, dass Zuchtbereitschaft eine Charaktereigenschaft ist und die gar nicht oder nur mit einer lebenslänglichen Abstinenz überwunden werden kann. Einige verstehen sogar unter Überwinden die Zerstörung von der sogenannten Suchtpersönlichkeit. Zu Ende gedacht heisst das, jemand, der Drogen nimmt, braucht eine neue Persönlichkeit. Beide Theorien werden in meinem Berufsfeld heute diskutiert und zum Teil ganz entschieden abgelehnt. Ich will nur zwei Gründe dafür aufführen. Ein Blick in andere Kulturen und Kontinente, also die Heimat der heutigen illegalen Drogen, zeigt uns, dass die Menschen lernen können, auch mit stark suchtmachenden Stoffen umzugehen. Zum anderen, es ist falsch, die Ursache der Sucht nur bei den Einzelnen zu suchen. Unsere Gesellschaft ist nämlich suchtfördernd. In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf die vielen sogenannten Selbstheiler hinweisen, die von der Repression durch die Polizei verschont geblieben sind und ohne die Hilfe von Spezialisten ihren Drogengebrauch können beenden. Nicht nur die beiden von mir angesprochenen Theorien müssen von meinem Berufsfeld diskutiert werden und meiner Meinung nach über Bord geworfen werden, sondern alle anderen Annahmen und Wertungen, wer zum Beispiel die Menschen, die süchtig sind, sind krank, mit denen muss aufgeräumt werden. Zum Schluss nur noch eins. Seit der Revision des Betäubungsmittelgesetzes reagieren wir in der Drogenhilfe Arbeitende nur noch. Zum Teil werden die Zustände durch unsere Arbeit betoniert. Es ist nämlich zum grossen Teil nur noch Symptombekämpfung. Die Gewichtung der Vorgehensweise ist bei uns umstritten. Soll vor allem die momentane Situation der Betroffenen verbessert werden, sollen mittelfristige und langfristige Veränderungen von den Lebensumständen von Jugendlichen und Aussteigern angestrebt werden und erst dann das Betäubungsmittel abgeschafft werden? Oder sollen wir jetzt sofort für die Entkriminalisierung einstehen und damit Abschaffung vom Betäubungsmittelgesetz? Es ist nämlich sogar so, dass das Betäubungsmittelgesetz unsere Stellen garantiert. Also am besten ist das bei den Massnahmentherapien. Also Leute werden gezwungen, Therapie zu machen.
Soweit Ivana Dubski. Als nächstes nimmt der Zwie Guggenheim Stellung zur eingangs gestellten Frage vom Gesprächsleiter Ursen. Wir wiederholen aus Verständnisgründen die Frage nochmal.
Möchtest du deine Einschätzung der Rollen, welche Ideologien, Theorien und Praktiken deines Berufsfeldes in der Drogenpolitik spielten und spielen in einem kurzen Referat am Anfang des Podiums erläutern?
Ich bin Psychiater eben und muss sagen, dass ich aus meinem direkten Berufstätigkeit eigentlich nur noch sporadisch Kontakt zur Szene, zu einzelnen Fixern habe. Auch, wie ich meine, zu Recht. Ich glaube grundsätzlich, dass Fixen, Drogengebrauch allgemein, nicht primär ein psychiatrisches Problem ist. Auf der einen Seite, ja, kann ich vielleicht, dass umgekehrt es auch gefährlich ist, wie es sich gezeigt hat im Laufe der Geschichte, Sucht, der Psychiatrie, überhaupt als Problem zu übergehen. Psychiatrie hat sich gegenüber gesellschaftlichen Druck nie als sehr resistent erwiesen. Sie gibt in der Regel denen nach, Beispiel Psychiatrie im Nationalsozialismus, Missbrauch von der Psychiatrie in der Sowjetunion oder zum Beispiel auch in der Schweiz, wo es um die Verfolgung von den Fahrenden gegangen ist, so geht es jetzt, Hand in Hand mit sogenannten Fürsorgebehörden, auch um die Verfolgung von Fixer und Psychiatrie zeigt sich da in keiner Art und Weise resistent gegenüber einem Druck von den gesellschaftlichen Institutionen her auf sie zukommen. Man hat das auch können sehen, zum Beispiel anhand vom sogenannten Fixer-Abgabeverbot durch den Kantonsarzt, wo Psychiatrie, Sozialpsychiatrie im Speziellen keine besonders räumliche Rolle gespielt hat. Ich habe darum, wie ich jetzt das so gesagt habe, wenig direkten Kontakt, wie mir allgemein ein paar Sachen überlegt. Ich habe die niedergeschrieben, wie ich das halt immer mache, auf Deutsch. Und weil ich Mühe habe, das jetzt Schweizerdeutsch so übersetzen, lese ich das einfach vor. Also, die traditionelle Linke hat ihr eigenes ablehnendes Verhältnis zur Sucht und das bisher, meine ich, zu Recht. Aus der Erfahrung, dass Sucht in erster Linie Abhängigkeit und Ausbeutung bedeutet, war es für die Linke immer klar, dass der Kampf gegen Ausbeutung immer auch einen Kampf gegen die Sucht mit beinhalten musste. Ein mündiges, autonomes oder emanzipiertes Leben unter dem Kreislauf der Sucht, das erschien als ein Widerspruch, in dessen Gefolge linke Drogenpolitik sich an der Suchtfreiheit als Ziel orientieren musste. Das ist heute nicht mehr haltbar, wenn man in der Drogenszene umsieht, wird einem bald klar, dass Suchtfreiheit nur noch eine Illusion, ein Fetisch gewissermaßen sein kann, ein goldenes Kalb, um das man allenfalls noch tanzt, aber an das man eigentlich nicht mehr glauben kann. Wer sich mit Drogenökonomie befasst, wird ziemlich bald auch darüber Klarheit bekommen, dass Suchtfreiheit, wenn überhaupt, nur ein individuelles Ziel sein kann, dass die Gesetze des Marktes es aber erfordern, dass jeder Suchtfreie und jeder tote Fixer sofort ersetzt wird. Andernfalls würde der Umsatz rückläufig und keine Wirtschaft würde das auf die Dauer verkraften können. Konkret heißt das, jede Therapie und vor allem auch die sogenannte Methadontherapie können daran nichts ändern. Und die Erfahrung der letzten Jahre zeigt ja auch deutlich, dass trotz Methadon, trotz Ausbau von therapeutischen Weges und Entzugsstationen und trotz dem Tod von immer mehr Fixern, die Zahl jener, die abhängig geworden sind, nicht ab, sondern zugenommen haben. Man muss zuerst einmal diese schreckliche Tatsache der Ökonomie zur Kenntnis nehmen. Die Drogenökonomie funktioniert wie die allgemeine und sie ist zutiefst und aufs Engste mit dieser vernetzt. Wir alle profitieren vom Bankplatz Schweiz und dieser vom weltweiten Drogen- und Waffenhandel. Wenn wir klar genug sehen, dass das, was auf der einen Seite wegtherapiert wurde, auf der anderen Seite ersetzt werden muss, dann hat das dringende Konsequenzen für unser therapeutisches Handeln. Wir können es nicht mehr als Mittel im Kampf gegen Sucht und Abhängigkeit stehen lassen. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass trotz aller Anstrengungen die Süchtigen an Zahl zunehmen und das heißt, dass alle diese Modelle als gescheitert zu betrachten sind. Noch einmal glaube ich, dass es heißt, wir müssen den Bankrott der Methadonprogramme verkünden. Die Methadonprogramme im Speziellen sind in doppelter Weise zynisch. Sie ändern nichts an der Sucht, führen in neue zusätzliche Abhängigkeit und vor allem Kontrolle. Alle diese Suchtersatzprogramme führen zu weniger Autonomie, weg von der Mündigkeit. Drogenpolitisch gibt es nur einen Ausweg, der die Marktmechanismen schwächt und lahmlegt und den Fixern mehr Mündigkeit verleihen würde. Das ist die Legalisierung der Drogen, beziehungsweise wem diese Formulierung mir auch eigentlich zu affirmativ ist, kann man sagen, die ersatzlose Abschaffung des Betäubungsmittelgesetzes. Nun hat das Folgen und ich wehre mich eigentlich gegen so hurra-patriotische Reaktionen auf so etwas. Vor allem möchte ich es nicht verstanden wissen als eine Gutheißung süchtigen Verhaltens überhaupt, denn allem zum Trotz möchte ich an einer Utopie von einem autonomen Leben festhalten. Aber ich kann nicht erwarten, dass in einer Gesellschaft, die den Konsum zum Götzen gemacht hat und in dessen Gefolge Abhängigkeit und Sucht so alltäglich geworden sind, dass sie in der Regel nicht mehr wahrgenommen werden, gerade jene, die zu den Schwächsten gehören, über mehr Standfestigkeit verfügen sollen als der Durchschnitt. fixer tun, was alle tun, nur anders, direkter und offensichtlicher. Ich würde dem Staat und seinen Trägern allenfalls ein Recht zugestehen, zu verbieten, wenn er damit etwas garantieren könnte, dass Leben gerettet wird. Aber wir wissen, dass das Gegenteil der Fall ist. Unter unserer staatlichen Drogenpolitik sterben immer mehr und immer jüngere Menschen auf immer elendiglichere Weise. Fixer, im Unterschied zu Embryos, haben längst kein Recht auf Leben mehr. Eine Legalisierung hätte Folgen. Der illegale Markt würde zerschlagen, der Dreck würde sauber, die Preise würden fallen, ein Paradies für Fixer. Und ich befürchte auch ernsthaft, dass in einer ersten Phase die Zahl der Fixer zunehmen würde. Ich kann es mir hier nicht so einfach machen wie dieser Aufruf da zur Drogendemo. Ich lese einen Abschnitt daraus vor. Die Abschreckungstheorie braucht den Mythos, dass bei einer Aufhebung der Strafverfolgung der Konsum von Drogen anstiege. Erfahrungen aus den Niederlanden belegen das Gegenteil. Das mag ja wahr sein, aber ich glaube, die Argumentation ist eben im Grunde falsch, weil sie uns irgendwie mit den Saubermännern verbindet. Wir erklären uns damit zu den besseren Saubermännern. Wir haben die bessere Methode, um dem Fixen beizukommen. Da habe ich meine Zweifel, ob das stimmt. Und vor allem fehlt mir die Anklage eigentlich, die in einem solchen Satz stecken müsste. Nämlich, was für eine Gesellschaft das eigentlich ist, die gewissermaßen mit Gewehren etwas verbieten will, was offenbar für so viele zu einem unstillbaren Bedürfnis, aus welchen Gründen jetzt einmal auch immer, geworden ist. Noch einmal, unser drogenpolitisches Ziel kann nicht Suchtfreiheit sein, sondern nur ein Suchtverhalten, das dem der allgemeinen Bevölkerung gleichgestellt ist. Dann folgen unsere politischen Ziele von Autonomie und Mündigkeit, und dafür brauchen wir dann allerdings keine Drogenpolitik mehr. Eine zweite Folge der Legalisierung, eine viel ernsthaftere, wäre eine anfänglich zu erwartende Zunahme der Todesfälle. Es ist offensichtlich nicht einfach, vom dreckigen Dreck auf sauberen Dreck umzusteigen. Und es wäre dann zumal in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Zahl klein bleibt, obwohl wir uns von den Bütteln des Staates nichts vorwerfen lassen wollen. Sie haben an ihrer Schuld den bisherigen Drogentoten gegenüber noch genug zu tragen. Aber wir müssen auf die Vorwürfe von dieser Seite gefasst sein. Und schließlich, nicht zuletzt, hätte die Legalisierung zur Folge, dass Heere von Sozialarbeitern und Gefängniswärtern und Drogentherapeuten und Polizisten neue Arbeitsplätze suchen müssten. Sie gehören, es fällt mir schwer eigentlich das zu sagen, nebst Magarian und Zakarci und all anderen Finanzheinis mit zu den Nutznießern der Drogengesetzgebung. Wenn man also nicht einfach mit zu diesen Nutznießern gehören will, so heißt das, seine Arbeit so zu betreiben, dass sie immer gleichzeitig auch als Anklage verstanden werden muss. Andernfalls gerät man in eine Rolle, die vergleichbar der Sanität im Krieg ist. Verletzte zu pflegen, ohne darauf hinzuarbeiten, dass das Morden endlich aufhört. Und der drogenpolitische Mord hört erst auf, wenn den Verfolgern die Waffen endgültig aus der Hand genommen und den Kriegsgewinnlern die Märkte zerstört werden.
Soweit der Zwie Guggenheim, jetzt hören wir den Theo Bünzli.
Seit gut über anderthalb Jahren ist eine intensive Diskussion in dieser Stadt im Gang über Drogenpolitik. Insbesondere das Sozialamt hat sich in dieser Zeit erhebliche Kosten gestürzt, um Überlebenshilfe zu bieten. Ungefähr einen Monat nachdem das Konzept vorgestellt worden ist im Platzspitz an dem Kiosk, wo wir zusammen mit Gassenleuten und Gassenhöfenleuten führen, ein Spray eines Morgens an der Wand gestanden: Hilf dir selbst.